Und jetzt ist es mir eine Ehre, Christian Berger ankündigen zu können. Viele kennen ihn vielleicht schon von anderen tollen Talks, die er gehalten hat. Und er wird auch heute wieder ein tolles Thema beleuchten. Und zwar die Technik hinter Teletext. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber damals, als ich noch klein war, hatten wir so einen Fernseher mit 3 Programmen. Und eigentlich fand ich die Programme nicht ganz so gut. Das wird sich kaum geändert haben. Was ich aber gut fand, war dieses magische Ding namens Teletext. Da war Text in meinem Fernseher. Und es gab verschiedene Seiten und es gab verschiedene Infos. Und es gab Infos übers Wetter oder Infos, die komplett aktuell waren. Das hat mich wahnsinnig geflasht. Und ich hoffe, dass wir jetzt lernen, wie diese Infos dahin kommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vortrag.
Hallo und willkommen zu meinem Vortrag über die Technik hinter Teletext. Teletext ist die Grundlage einer Vielzahl von Diensten der Fernsehanstalten. Um Teletext zu verstehen, ist es erstmals sinnvoll, klassisches Fernsehen zu verstehen. Traditionell wird beim Fernsehen das Bild über Bildaufnahmeröhren generiert. Diese tasten das Bild mit Hilfe eines Elektronenstrahls ab. Dieser Elektronenstrahl wird meistens über Magnetfelder abgelenkt und tastet somit das Bild von links nach rechts und oben nach unten ab. Dabei muss die Ablenkung des Strahles immer wieder zurückkehren. Das kann nicht beliebig schnell passieren, weshalb der Strahl immer eine gewisse Zeit dafür braucht. In dieser Zeit tastet man das Bild schwarz, sodass der rücklaufende Strahl unsichtbar wird. In dieser Zeit überträgt man auch die Synchronsignale, die dazu dienen, Sender und Empfänger aufeinander zu synchronisieren. Stoppt dieser Prozess der Abtastung und Übertragung, so verschwindet das Bild. Da das Bild ständig auf dem Bildschirm geschrieben werden muss, muss es auch ständig vom Fernsehsender übertragen werden. Will man Texte und Bilder darstellen, die gerade nicht übertragen werden, so muss man diese irgendwie speichern. In den 1970ern wurde es dank der Verfügbarkeit von Kilobit-Speicherchips möglich, mit einer kleinen Anzahl an erschwinglichen Chips eine komplette Textseite zu speichern. Ab diesem Punkt wurde es klar, dass in das Fernsehgerät eingebaute Computerterminals für den Hausgebrauch erschwinglich werden. Nun, ein Terminal alleine ist noch nicht besonders nützlich. Man braucht Informationen, die es darstellen kann. Woher sollen nun diese Informationen kommen? Eine der Ideen war es, diese Information per Telefonleitung zu liefern. Man würde sich in einen Computer einwählen und konnte nun mit ihm interagieren. Diese Idee nannte man in Deutschland Bildschirmtext. Sie ist natürlich mit Kosten verbunden, jedoch sind so auch interaktive Angebote möglich, wie beispielsweise Fahrplanauskünfte. Die Idee, die man im Teletext verwendet hat, war eine andere. In den 1970ern hatte man festgestellt, dass die Austastlücke nicht vollständig dunkel sein muss. Somit hat man überlegt, in der vertikalen Austastlücke, also in der Zeit, in der der Strahl von unten nach oben springt, solche Daten zu übertragen. Aus Anwendersicht stellt sich dieser Dienst wie folgt dar. Der Nutzer tippt eine dreistellige Seitennummer ein. Der Decoder wartet darauf, bis die Seite übertragen wird und stellt sie dann dar. Alle Seiten eines Angebotes werden nacheinander in einer Schleife in einer beliebigen Reihenfolge ausgestrahlt. So können Seiten, die Untertitel oder dringende Nachrichten enthalten, auch außerhalb der Reihe übertragen werden. Die Übertragung einer vollständigen Schleife dauert typischerweise etwa eine halbe bis eine Minute. Schauen wir uns nun mal einen kurzen Ausschnitt eines Videosignals an. Hier sehen wir das Signal inklusive der Austastlücke und des Synchronsignals. Wenn wir die Helligkeit höher drehen, so können wir die Synchronsignale gut sehen. In der vertikalen Austastlücke in der Nähe des Synchronsignales können wir die Teletextdaten sehen. Teletext ist in Paketen aufgeteilt. Jedes Teletext-Paket belegt genau eine Zeile. Wenn wir jetzt die Teletext-Pakete extrahieren und direkt untereinander stellen, so können wir eine Struktur erkennen. Ganz links am Anfang des Pakets sehen wir die Synchronsequenz in die in allen Paketen gleich ist. Sie besteht aus abwechselnden Einsen und Nullen sowie einer Sequenz, die den Anfang der Nutzdaten angibt. Daneben sehen wir eine Struktur, welche sich zu wiederholen scheint. Dies ist die Adresse des Paketes und besteht aus 8 Bits, welche zusammen mit 8 Paritätsbits in 16 Bits übertragen werden. Paritätsbits sind Prüfbits, welche es ermöglichen, Fehler zu detektieren und sie gegebenenfalls zu korrigieren. Die Adresse des Paketes besteht aus 2 Feldern, der Magazinnummer und der Zeilennummer. Die Magazinnummer hat 3 Bits und kodiert die erste Ziffer der Seitennummer. Die Magazinnummer teilt die Teletextdaten in bis zu 8 voneinander unabhängige Datenströme auf, die prinzipiell auch von unterschiedlichen Teletextanbietern kommen können. Teletext-Decoder ignorieren alle Pakete mit Magazinnummern, die nicht von ihren Nutzer ausgewählt wurden. Die Zeilennummer ist ein 5-Bit-Feld, welches angibt, zu welcher Zeile der Seite das Paket gehört. Die Zeilennummer 1 bis 24 enthalten je 40 Zeichen a 8-Bit, also eine Zeile der Seite. 7 der 8 Bits werden für das Zeichen selbst verwendet, das 8. Bit ist ein Paritätsbit. Wir können diese Zeilen, die auch den Großteil der Seite ausmachen, direkt in den Daten sehen. Dazu müssen wir die Daten dekodieren. Die Bits werden quasi als Pixel nebeneinander übertragen, wobei die 1 als heller Pixel und die 0 als dunkler Pixel übertragen wird. Die Bits selbst werden vom niederwertigsten zum hochwertigsten Bit übertragen. Das Paritätsbit ist somit immer rechts. Dies ist auch die Richtung, die bei Serienschnittstellen verwendet wird. Im Gegensatz zu normalen asynchronen Serienschnittstellen gibt es hier jedoch weder Start- noch Stopp-Bit. Die Synchronisation mit dem Bittakt erfolgt über Bitflanken. Deshalb haben einige Teletextangebote Seiten, um den Takt im Decoder genau abstimmen zu können. Eine Variante nimmt dafür abwechselnd das Blockzeichen und das scharfe S. Dies führt zu langen Sequenzen von Einsen. Eine Idee dahinter ist, dass der Taktgenerator des Decoders möglichst wenig Möglichkeiten hat, sich zu synchronisieren. Der Generator läuft quasi frei. Dies ermöglicht es ihm, bei der Produktion oder in der Reparaturwerkstatt abzustimmen. Das tschechische Fernsehen ging hier einen anderen Weg. Hier wechseln sich Einsen und Nullen besonders häufig ab. Zeilennummer 0 hat eine besondere Aufgabe. Es ist die Headerzeile. Jede Seite fängt mit ihr an. Sie enthält die letzten beiden Stellen der Seitennummer sowie die Unterseitennummer und einige Flags. Decoder zeigen typischerweise die letzte übertragene Headerzeile an, wenn sie auf die Übertragung ihrer Seite warten. Wird die Headerzeile der vom Nutzer gewählten Seite übertragen, so wird diese sowie die darauf folgenden Zeilen gespeichert. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass dieses System einfach genug ist, ohne Mikroprozessoren zu funktionieren. Diese waren in der Anfangszeit schlicht nicht verfügbar. Ein schrulliges Detail sind die Unterseiten. Jede Hauptseite kann mehrere Unterseiten haben. Dadurch kann man beispielsweise eine Nachricht auf einer Seite darstellen, jedoch trotzdem mehr Informationen unterbringen. Die Unterseiten wechseln dann quasi durch. Da in der Regel pro Durchlauf aller Seiten immer nur eine Unterseite übertragen wird, ist der Zugriff auf einzelne Unterseiten recht langsam. Deshalb beschränkt man sich in der Regel auch auf eine kleine Handvoll Unterseiten. Trotzdem ist die Unterseitennummer vierstellig. Sie wird im BCD-Code übertragen, bestimmte Bits werden hier aber für andere Zwecke verwendet. Deswegen ist die größtmögliche Zahl, die dargestellt werden kann, 3F7F. Das ist auf Anhieb merkwürdig. Der Grund dahinter ist relativ einfach. In der Anfangszeit hat man sich überlegt, wie man interaktive Anwendungen realisieren könnte, ohne einen Rückkanal zu haben. Eine dieser Anwendungen war eine Art Wecker. Das war eine besondere Seite, welche jede Minute mit einer anderen Unterseite übertragen wurde. Die Nummer der Unterseite entsprach der Uhrzeit. Wollte ein Nutzer beispielsweise um 23.42 Uhr erinnert werden, so wählte er diese Seite an und wählte die Unterseite 2342. Viele Decoder zeigten in der Wartezeit das normale Fernsehbild an. Sobald es jedoch 23.42 Uhr wurde, wurde die Unterseite 2342 übertragen und diese Seite wurde dargestellt. Deshalb war es nur notwendig, alles von 0000 bis 2359 darzustellen, aber nicht mehr. Pro Zeichenstelle stehen 7 Bits zur Verfügung. Das ermöglicht es, eine von 128 Codepositionen darzustellen. Das reicht für einfachen Text aus, da beispielsweise ASCII nur 96 eigentliche darstellbare Zeichen enthält. Die anderen 32 Codestellen sind bei ASCII für Sonderzeichen reserviert. Codestelle 7 kodiert beispielsweise ein Zeichen, welches die Glocke im Terminal läutet. Codestelle 13 lässt den Wagen des Terminals zum linken Rand zurückkehren und Codestelle 10 schiebt das Papier um eine Zeile weiter. Nun hat man im Teletext kein Papier, das weitergeschoben werden muss, oder eine Glocke, die Bing machen kann. Und da jedes Paket genau eine Zeile enthält, ist es auch nicht notwendig, Zeilenenden zu kodieren. Deshalb hat man diese Codepositionen dafür verwendet, um eigene Steuerzeichen zu definieren. Diese Steuerzeichen werden als Leerstelle dargestellt, da sie jeweils eine Zeichenstelle verwenden. So ein Steuerzeichen kann nun beispielsweise die Textfarbe ändern, die aktuelle Textfarbe als Hintergrundfarbe wählen oder Text in doppelter Höhe darstellen. Das alles war für die 1970er sehr beeindruckend und mit dieser auch als serielle Attribute benannter Technik preisgünstig möglich. Die Steuercodes 1 bis 7 schalten die Textfarbe auf eine der 6 verfügbaren Farben um. Die Steuercodes 17 bis 23 tun dasselbe, jedoch wird gleichzeitig der Zeichengenerator umgeschaltet, um die Grafikzeichen der Spalten 2a, 3a, 6a und 7a zu generieren. Die Hintergrundfarbe wird mit den Zeichen 28 und 29 gewählt. 28 setzt sie auf Schwarz, während 29 die momentane Text- oder Mosaikfarbe in die Hintergrundfarbe übernimmt. In späteren Versionen des Standards wurden auch noch die Steuerzeichen 0 und 8 definiert, die es ermöglichen, Text- oder Mosaikzeichen in Schwarz darzustellen. Steuercodes 12 und 13 schalten zwischen Text in doppelter und normaler Höhe um. Wird ein Zeichen in doppelter Höhe dargestellt, so wird die nächste Zeile nicht mehr dargestellt. Zeichen in doppelter Höhe wachsen nach unten. Steuercodes 8 und 9 schalten das Blinken ein und aus. Die Mosaikzeichen können in einen Modus umgeschaltet werden, bei dem die Blöcke ein wenig voneinander getrennt sind. Steuerzeichen 25 und 26 schalten dies ein und aus. Für Untertitel möchte man gerne das Fernsehbild im Hintergrund haben und den Text selbst nur in bestimmten Blöcken sehen. Dafür gibt es die Steuerzeichen 10 und 11. Bis hierhin haben wir den normalen Teletextstandard, wie er bis in die 1980er Jahre verwendet wurde. Man nennt dieses Set an Features auch Level 1. Durch den technischen Fortschritt ergaben sich auch neue Möglichkeiten, welche unter weiteren Leveln eingeführt wurden. Die erste dieser Verbesserungen war Level 1.5. Decoder hatten nun einen Seitenspeicher, der nicht nur 7, sondern sogar 8 Bits pro Zeichenstelle speichern konnten. Dadurch konnte man neue Zeichen darstellen. Um dies zu realisieren, hat man Pakete mit der Zeilennummer 26 verwendet. Diese Pakete enthalten 13 Triplets an Bytes. Jedes dieser Triplets kodiert 18 Bit in 24. Die restlichen 6 Bits werden für Paritätsbits verwendet. Diese 18 Bits kodieren Befehle für den Decoder. Beispielsweise, um die Position eines unsichtbaren Cursors zu steuern oder einzelne Zeichenstellen zu überschreiben. Zeilennummer 27 ermöglicht eine weitere Verbesserung hinsichtlich der Bedienung. Pakete mit dieser Zeilennummer können Links zu weiteren Seiten enthalten. 4 dieser Links können über bunte Tasten direkt angesprochen werden. Ein 5. Link kann über die Index-Taste angesprochen werden. Weitere Links sind möglich und sie können Decodern, die mehrere Seiten speichern können, Hinweise geben, welche Seiten der Nutzer möglicherweise demnächst aufrufen würde. In den 1990er Jahren war es kein Problem mehr, 16 oder mehr Bits pro Zeichen zu speichern. Dies ermöglichte es, Ideen aus dem Bildschirmtext auch im Teletext zu realisieren. Dafür hat man das Verfahren mit der Zeilennummer 26 erweitert. Neben Sonderzeichen konnte man so auch Attribute der Zeichen überschreiben. Gleichzeitig konnte man noch eine Farbe für jede Zeile und den ganzen Bildschirm angeben, welche auch links und rechts vom Text dargestellt wird. Dies fasste man unter dem Level 2.0 zusammen. Level 2.5 führte benutzerdefinierbare Zeichen ein. Jedes Zeichen konnte nun ein Bitmap mit 12 x 10 Pixeln sein. Die Pixeldaten werden dazu in einer weiteren Seite übertragen. Danach gab es noch die Level 3.0 und 3.5, welche Proportionalschriften einführten. Diese fanden allerdings keine große Verbreitung. Selbst Level 2.5 wird heute nur noch selten verwendet. Natürlich ist Teletext auch für das digitale Fernsehen definiert. Dort werden alle Daten in 188 Byte große Pakete gepackt. Jedes Paket trägt eine PID, welche den Datenstrom bestimmt. Mit den MPEG-üblichen Techniken werden diese Pakete zu größeren Einheiten kombiniert. Diese Einheiten enthalten dann eine variable Anzahl von Teletext-Paketen. Die Teletext-Pakete selbst werden jeweils mit einem kleinen Header versehen, welcher die Zeilennummer im Videosignal enthält. Da die Teletext-Pakete mit ihren Headern nicht genau in die Nutzdatenpakete von MPEG passen, muss ein Padding-Feld eingefügt werden. Dieses Feld ist MPEG-typisch vor den Nutzdaten. Jetzt möchte man diese Teletext-Daten auch irgendwie speichern. In der Praxis haben sich dafür 3 Formate etabliert. Am nächsten zur Ausstrahlung ist der Transport Stream. Viele Festplattenrekorder zeichnen diesen zusammen mit Bild und Ton auf. Dieses Format kann auch direkt und verlustfrei in eine Austastlücke umgewandelt werden. Etwas kompakter ist das T42-Format. Dort speichert man nur die 42 Nutzdatenbytes eines Teletext-Paketes ab. Diese Dateien erkennt man daran, dass sie ein Vielfaches von 42 Bytes groß sind. Eine Variante davon, das TTA-Format, enthält am Anfang der Datei einen Index. Er enthält für alle möglichen 2048 Hauptseiten die Anzahl an Teletext-Paketen, die darin enthalten sind. Dadurch kann man eine Hauptseite mitsamt ihren Unterseiten sehr schnell finden. Es gibt einige Teletext-Archive, beispielsweise das von Jason Robertson, welcher von Videobänder rekonstruierte Daten sammelt. Rohdaten meines Archives finden sich auf archive.org. Zu Zeiten des Analogfernsehens dachte man auch darüber nach, andere Daten im Teletext zu übertragen. Verwendet man alle freien Zeilen der Austastlücke, so ergibt sich eine Datenrate von ca. 25 Kilobytes pro Sekunde. Das mag heute wenig erscheinen, verglichen mit den 8 Kilobyte einer ISDN-Leitung ist das aber schon mal was. Wenn man, wie im Standard vorgesehen, spezielle Paketnummern dafür verwendet, kann solch eine Übertragung auch parallel zum normalen Teletextangebot stattfinden. In einigen Ländern hat man so auch experimentell Bildbeschreibungen für Blinde übertragen. Neben den normalen Seiten, die durch Redakteure erstellt werden, fügen einige Teletext-Generatoren auch ihre eigenen Seiten für Debugging-Zwecke ein. Hier ein Beispiel von München TV. Man sieht hier schön, wie viele Seiten im System sind und welche Seriennummer der Teletextgenerator hat. Der ORF, nebenbei der erste kontinentaleuropäische Teletextanbieter, ist hier sogar noch gesprächiger. Hier wird sogar angezeigt, wie lange ein Durchlauf des Angebotes dauert. Das Schweizer Fernsehen zeigt uns hier wohl, wie man einen Defekt im Teletext-System behebt. Level 2.0 und 2.5 sind heute selten geworden. Der niederländische Rundfunk färbt jedoch heute noch so seine Magazine. Der bayerische Rundfunk nutzt in seinem BR-Text auch heute noch benutzerdefinierte Zeichen, um sein Logo besser darstellen zu können. Es gibt wohl auch eine arabisch-persische Codeseite für Teletext. Allerdings wird diese nur selten unterstützt, was diesen ägyptischen Teletext noch schwerer zu entziffern macht. Leider sind inzwischen viele Teletextdienste nur noch ein Mittel, um Untertitel auszustrahlen. Manchmal wird dort aber noch ein Seitenrumpf des Herstellers übertragen. Ich habe hier in diesem Vortrag den World System Teletext besprochen. Dieser war ursprünglich darauf ausgelegt, ohne Mikroprozessor implementiert zu werden. In einigen Ländern wie Frankreich ging man aber einen anderen Weg. Das dort eingesetzte Antiope überträgt einfach Steuerzeichen wie bei heute üblichen Terminals. Das ermöglicht es, Attribute beliebig setzen zu können. Allerdings konnte sich dieses System nicht gegen den einfachen Teletext durchsetzen. Trotzdem gibt es noch jede Menge Leute, die am Teletext festhalten. Sei es als einer der vielen Millionen Leser oder als Teletextkünstler, der die Einschränkungen des Mediums dazu nutzt, Bilder zu schaffen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon auf eure Fragen.
Wow, vielen, vielen Dank für diesen tollen Stream. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen die Chance gehabt, mit dir ein bisschen hinter den Kulissen zu reden und ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen wie Sendung mit der Maus. So total gut erklärt, ruhig, tolle Animationen. Es ist super. Wenn dir noch Fragen offen geblieben sind, und die sind sie ja mit Sicherheit, dann bitte, liebe Zuschauende, schreibt jetzt eure Fragen auf die bekannten Kanäle, also bei Twitter oder Mastodon unter dem Hashtag Firechance oder im IRC unter Firechance22, damit der Signal Angel die noch schnell zusammensummen kann und wir sie noch stellen können. Es sind auch jetzt schon ein paar Fragen angekommen. Ich denke, mit denen fangen wir am besten an. Die erste Frage ist, die Anzahl der Zeilen pro Teletextseite, ist die immer gleich?
Im Prinzip ist die immer gleich. Also Level 1.0 Decoder zeigen immer 24 an, 1.5 Decoder können noch eine 25 Zeile zeigen, aber es ist auch möglich, quasi Daten zu sparen und dann einzelne Zeilen nicht zu übertragen. Dann sind die entweder so, wie die eben vorher übertragen worden sind, oder bleiben schwarz. Man kann das über einen Fleck einstellen. Damit kann man zum Beispiel kleine Animationen machen, wo man dann quasi einmal eine Seite überträgt und dann einen Bereich von ein paar Zeilen dann mehrfach schnell hintereinander überträgt. Da kann man so kleine Animationen machen. Ich glaube, Sat.1 hatte mal da so einen Zug im Kinderprogramm, der das so durchfuhr.
Super. Genau, die zweite Frage ist, du hattest über verschiedene Anbieter gesprochen in deinem Vortrag. Und die Frage war, was das denn bedeutet, weil die Person geht ja doch auf einen Sender und wählt dann eine Tafel aus. Und wie würde sie verschiedene Anbieter überhaupt bemerken?
Also wenn das tatsächlich verwendet worden wäre, wie schon gesagt, ist in Deutschland nicht wirklich verwendet worden, dann würde quasi die erste Ziffer der Seitennummer, also bei 301 zum Beispiel die 3, würde angeben, beziehungsweise gibt an, welches Magazin verwendet wird. Die Magazine sind im Prinzip unabhängig voneinander als Datenströme zu sehen. Und wenn da ein anderer Anbieter wäre, dann hätte er Magazin Nummer 3 und dann hätte er alle Seiten, die mit 3 anfängen, also von 300 bis 399 und streng genommen bis 3FE. Aber spannend. Das kann mir ein Decoder nicht eingeben in der Regel.
Die nächste Frage ist, gibt es Länder, die nie Teletext genutzt haben?
Und? Ja.
Ja, Gerne, zuerst ist.
Gerne. Also es gab, also in der ganzen NTSC-Welt war Teletext extrem selten zu finden, obwohl es tatsächlich eine NTSC-Variante vom World System Teletext gab. Die war, muss wahrscheinlich gar nicht groß verändert gewesen sein, aber das ging nie über Pilotprojekte hinweg. Und dann gibt es natürlich einige Länder, wo es schwierig ist, zum Beispiel in Japan hat man halt nicht die Zeichen, da kommt man mit 127 Zeichen halt nicht aus, um da vernünftig Teletext zu betreiben. Und natürlich, ich würde auch behaupten, dass wenige Länder in Afrika zum Beispiel Teletext hatten. Aber man muss sagen, es ist grob, die meisten Länder, die PAL hatten, hatten auch Teletext, aber nicht alle.
Dankeschön. Es gibt noch eine Anschlussfrage dazu. In welchen Ländern war Teletext am weitesten verbreitet? Ich denke, also die PAL-Länder, aber vielleicht gibt es da konkret noch mal einzelne Länder, wo das besonders genutzt wurde.
Also zur Nutzung weiß ich leider nicht viel. Es gibt, also in Groß, wo halt viele Angebote es gab, war Großbritannien natürlich, da kommt es her. Da gab es tatsächlich schon seit den 70er Jahren Teletextangebote. Und dann würde ich fast schon behaupten, dass Deutschland der nächste wäre. Das wird heute noch von, also der ARD-Text meint, die haben irgendwie 20 Millionen tägliche Nutzer. Also es ist noch eine ganze Menge Leute, die das nutzen. Im
Weiß man,
Prinzip.
was für Leute das nutzen? Also gibt es da irgendwie demografische Umfragen oder sowas zu?
Ja, gibt es leider keine Einschaltquote, aber es kommen manchmal so Nachrichtenberichte wie irgendwie Börsen, also Manager von einer großen Firma erfährt irgendwie von der Nachricht über den Teletext.
Ah, vielleicht weil es so
Und
datensparsam ist.
ja, und das ist vor allen Dingen auch ohne Rückkanal. Man kann über einen Teletext tatsächlich Daten übermitteln, ohne dass irgendjemand weiß, dass man die Seite angeschaut hat.
Oh.
Was tatsächlich sogar vor ein paar Jahren mal im RTL-Text, da gab es so ein Chat-System über Teletext, wo man dann für utopische Summen eine SMS wohin geschickt hat und dann ist es über den Teletext in ganz Europa ausgestrahlt wurde. Darüber wurden mal irgendwelche kriminellen Machenschaften gemacht, was dann dazu führte, dass die Polizei dann den RTL-Text überwacht hat und dann immer mitgelesen hat, wo, was denn da drin stand und ja.
Das heißt, der Vergleich zum Internet oder zumindest so nutzungsmäßig ist gar nicht so weit weg.
Ja, es gab ja auch, ich meine, ein ganz aktuelles Beispiel, es gibt den Teletwitter. Einige Rundfunkanstalten haben quasi, kündigen Hashtag an, kuratieren dann quasi die Tweets, die darunter kommen und schicken die dann als Untertitel in die Sendung rein.
Das ist eine gute Überleitung. Danke, dass du sie mir gegeben hast, auch wenn du die Frage wahrscheinlich noch gar nicht kennst. Aber gibt es Teletext auch im Internet?
Ja. Also es gibt tatsächlich fast jeder Teletextanbieter hat quasi irgendwie eine Website, wo man zum Teil mehr schlecht als recht dann eine Website-Version vom Teletext nutzen kann. Das bieten auch die technischen Anbieter an, die also solche Teletextsysteme machen. Da kauft man dann das Modul Website und dann generiert die einem automatisch aus aktuellen Teletextangebot eine Website. Das findet man in der Regel auf den Homepages der Sendeanstalten. Manchmal vielleicht auch ein bisschen versteckt, aber das ist, haben meines Wissens nach nahezu alle.
Das heißt, das ist aber im Grunde so von den Bitgrößen, die da übertragen werden, ähnlich, oder? Das heißt, man könnte auch, wenn man schlechtes Internet hat, noch diese Seiten wahrscheinlich ganz gut aufrufen, aktualisieren.
Ganz genau. Also die Webversion hat natürlich immer so ein bisschen Web-Overhead, der, wie wir heute wissen, ja oft größer ist als der eigentliche Inhalt. Aber im Prinzip kann man Teletext darüber relativ effizient übertragen. Aber es gibt jetzt noch kein, noch, mir ist kein Protokoll fürs Internet bekannt, wie man quasi tatsächlich Teletext übertragen kann. Man kann natürlich solche Transport-Streams eben für Digitalfernsehen auch übers Internet übertragen, aber das wäre ein ziemlicher Overhead dann.
Es gibt noch eine Frage von unserem Signal Angel. Da schreibt eine Person, sie kann sich dunkel daran erinnern, dass der Kinderkanal einen MP3-Stream im Teletext versteckt hat. Weißt du was davon?
Ja, ich weiß nicht, ob es der Kinderkanal war. Ich glaube, es war irgendwie NBC, ein bisschen exotischer Sender. Und es ist tatsächlich in dem Fall nicht Teletext gewesen, meines Wissens nach, weil bei Teletext ist die Datenrate ja bisher klein. Es gab in den 90er Jahren mal eine Idee, quasi Teletext auf modernere Basis zu stellen. Da hat man dann nicht die vertikale Austastlücke genutzt, also wenn der Strahl von unten wieder nach oben springt, sondern die horizontale, also wenn der Strahl von rechts wieder nach links springt. Und hat da dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Kilobit pro Sekunde dann übertragen können. Das war eigentlich ursprünglich gedacht für Webseiten, die dann mit einer ganz schrottigen 90er-Jahre-Software, die ein Internet Explorer drin hatte, dann dargestellt wurde, aber man kann damit auch natürlich MP3-Dateien oder beliebige Dateien übertragen.
Das heißt auch ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, so Austauschlücken zu nutzen.
Genau. Es ist tatsächlich so, es gab neben dem Teletext, der ja auf Videobändern nicht so gut gespeichert wird, gab es zum Beispiel auch VideoDAT. Das war anfangs so ein Heimprojekt. Das wurde dann im WDR Computer Club immer ausgestrahlt. Damit konnten die programmbegleitend das Material, also Computerdaten, Skripte, Programme und sowas, über die Austastlücke übertragen und so quasi schon früh was mitgeben. Das haben die dann später mal ein bisschen verfeinert und wurde dann auch relativ lange Zeit auf Pro7 geschickt. Da gab es dann auch
Weißt du
so
noch grob, in
kommerzielle Sachen.
welchem, weißt du noch grob, in welchem Jahr das war?
Das müsste, also der WDR VideoDAT war irgendwie von den 80ern bis fast Einstellung vom Computerclub, also noch weit in die 90er Jahre. Auf Pro7 war es mal ein paar Jahre, so 92, 93, bis dann Pro7 dann auch einen eigenen Videotext bekommen hat.
Vielen Dank. Es gibt noch Fragen. Welchen Videotext-Encoder oder Modulator würde man heute nehmen, wenn man mitbasteln möchte? Also gibt es GitHub-Projekte mit Raspi oder sowas?
Also es gibt da tatsächlich ein GitHub-Projekt mit Raspi. Das kenne ich jetzt tatsächlich im Detail nicht so genau. Im Prinzip ist es aber tatsächlich möglich, die Videotextzeilen an jeder Stelle zu tun. Also es ist zwar eigentlich gedacht, dass man die nur in der Austastlücke hat, aber wenn man die irgendwo ins Bild reinbringt und das Timing richtig stimmt, was zufälligerweise ziemlich genau ist mit dem Timing von einem normalen Videobild, dann kann man so auch seinen Teletext machen, wenn man also Zeilen vom normalen Bild opfert.
Kann man dann, vielleicht ist das eine dumme Frage, aber ich frage sie trotzdem, kann man dann auch irgendwie so Kunst machen, also Teletext im Bild, oder geht das nicht, weil ich irgendwas übersehen habe?
Ja, also man kann natürlich das künstlerisch nutzen, so als das Videosignal dann. Aber es gibt natürlich auch Teletextkunst. Die typische Teletextkunst ist quasi, wie man mit dem Mittel des Teletext irgendwie Bilder oder sowas erzeugt. Da gibt es auch einige Teletextkünstler, viele davon in Großbritannien, wo es keinen Teletext mehr gibt. Also eine sehr, sehr, sehr brotlose Kunst. Aber die ARD stellt öfters mal Teletextkunstwerbel aus.
Das ist total gut. Du gibst mir eine Überleitung nach der anderen. In Großbritannien gibt es keinen Teletext mehr. Wo gibt es denn überhaupt noch Teletext? Gibt es das noch?
Ja, also in Deutschland natürlich, in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Tschechien, in Polen, in Portugal, in Spanien, in Italien, in Marokko oder auch Ägypten, da bin ich meine, ich glaube, in Ägypten gibt es das noch. Da habe ich auch einen Screenshot davon gezeigt. Und dann wird es langsam ein bisschen dünn. Also es gibt tatsächlich noch so ein paar so Restsysteme. Zum Beispiel in Frankreich werden quasi Videotext noch genutzt, um Untertitel zu übertragen. Da gibt es dann in der Regel keinen, also gibt es noch eine Seite 100, auf der nichts drauf ist. Manchmal gibt es noch eine Testseite. Und ansonsten gibt es halt nur die Teletextseiten, die Untertitelseiten.
Wow, aber es sind mehr Länder tatsächlich, als ich überhaupt gedacht hätte.
Ja, also ich hab tatsächlich bei mir auch ein kleines System, das alle Transponder durchschaut, das es empfangen kann, alle Satellitentransponder, und dann die Teletextdaten einfach abgreift.
Es ist gerade keine weitere Frage, aber ich hätte noch eine. Was,
gerne.
Gibt es eine Lieblingsseite oder Lieblingsseiten im Teletext, wo du sagst, boah, die würde ich jedem mal empfehlen, guck da mal nach. Oder gibt es vielleicht nicht mehr, aber die fandst du damals total toll?
Ja, also toll war zum Beispiel beim ORF, also beim österreichischen Rundfunk. Die hatten früher so richtige Nerd-Seiten. Also so, das fing an mit irgendwie so normaler Wissenschaft und Technik, ging dann aber da weiter zu Assembler-Kursen für PC oder 8051 Kursen über Teletext im Teletext. Und ich glaube, Pascal-Kurse gab es auch. Es gab in den Ferien immer so ein Ferienprogramm, das man sich abtippen konnte und solche Sachen. Also es ist schade, dass es den Teletext nicht mehr gibt, zumindest nicht mehr öffentlich. Aber Dings, es ist schon sehr empfehlenswert. Müsste man vielleicht mal beim ORF nachfragen, ob die den noch irgendwo haben.
Das wäre auch meine nächste Frage. Wir kennen ja alle das Internet Archive. Gibt es so eine Art Archiv für den Teletext? Gibt es vielleicht ein Hobbyprojekt oder vielleicht sogar offiziell?
Also es ist natürlich so, dass die Systeme heutzutage auch Seiten archivieren können und ich hoffe, dass die Fernsehsender das einfach archivieren, weil ich meine, so ein Teletextangebot ist irgendwie 1,5 Megabyte groß. Wenn das ist paar Sekunden Sendung, also so viel Platz haben die wohl irgendwo. Aber es gibt ein Projekt, bei dem quasi Dings von Videobändern versucht wird, Teletext zu holen, weil so VHS ist gerade so an der Grenze, dass es Teletext aufzeichnen könnte. Aber es gibt da so ein paar, es gibt da das sogenannte Crispening, das ist das, was so versucht, das Bild etwas schärfer zu machen. Und das macht es dann wahrscheinlich kaputt wieder. Und da gibt es Leute, die dann probieren, mit relativ viel Rechenaufwand dann quasi die ganzen Prozesse im Videorekorder rückgängig zu machen, damit es gerade noch die Teletextdaten dekodieren können. Auf dem Weg hat man tatsächlich Teletextangebote aus den 70er Jahren noch rekonstruiert. Und für aktuelle Angebote habe ich eben bei mir zwei Systeme laufen, georedundant. Eins hier bei meinen Eltern und eins bei mir daheim, wo quasi alle Transponder nacheinander durchgegangen wird und einfach der komplette Teletext, also es wartet immer ab, bis es ein komplettes Angebot hat und dann wird das gespeichert und dann auf dem Server gespeichert und einmal im Jahr lade ich das dann auf archive.org hoch.
Wow, vielen Dank dafür.
Gern schön.
Und ich glaube, ich würde auch sagen, vielen Dank für deinen Talk erstmal bis hierhin. War großartig. Es gibt viel, viel, jetzt auch gerade durch dieses Q&A, es gibt einfach viel, viel mehr Aspekte, wo man vorher dachte, boah, wow. Ich unterbreche diese Abmoderation und muss noch mal eine Gegenfrage stellen. Glaubst du, dass die Geheimdienste vielleicht auch den Teletext archivieren?
Wahrscheinlich, weil das ist Open Source Intelligence. Das ist also quasi so die normalen Nachrichten, die ja auch archivieren. Weil es ist natürlich schon was, wenn man jetzt irgendwie Namen hat und dann nachschauen kann, was gab es denn da für Nachrichten dazu, und dann macht man auch den Teletext. Der Teletext hat sogar den großen Vorteil, dass da Nachrichten sehr kurz komprimiert sind.
Cool, danke schön. Danke, dass du jetzt auch nochmal meine Zwischenfrage beantwortet hast. Danke für den tollen Talk.